Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Dirk-Jan Westeneng.
Also ich bin kein Pastor und ich befürchte, den roten Faden musst du heute suchen, weil ich habe selten einen roten Faden in einer Predigt. Ich möchte euch erzählen von einem Freund von mir, der ist Pastor von einer Gemeinde jetzt in München. Und er war unterwegs mit seinem Auto und sieht, dass vor ihm ein Unfall passiert. Ein 89-jähriger Mann sitzt im Auto und der fährt einen Fußgänger an. Und dieser Fußgänger wird nicht schwer verletzt. Also der wird so ein bisschen angeschubst, kommt zu Fall, aber kann sofort aufspringen. Und der gerät richtig in Rage. Und der stürzt auf dieses Auto von diesem alten Mann zu, reißt den Mann aus dem Auto und fängt an, diesen Mann zusammenzuschlagen. Und mein Freund denkt, Mann, ich muss was tun. Ich muss was tun. Also er springt aus dem Auto und versucht, diesen wild gewordenen Mann wegzuziehen von den alten Herrn. Und jetzt kriegt er die Schläge ab. Ja? Aber auch nur so weit, dass er seine Hände ablässt und der junge Mann wollte wieder auf den alten Mann einschlagen. Und er hatte gedacht, mein Freund lag da und dachte, ich muss was machen. Und dann ist er aufgestanden, hat wieder den Mann zu sich gezogen und hat einmal richtig zugehauen. Und da lag der Angreifer knocked out, also bewusstlos. Er hat nur einmal richtig zugehauen. Wow. Später auch die Polizei, ja wie, mit einem Schlag. Ja, ich habe nur einmal, und die ganzen Zeugen hatten es gesehen, es war in der Stadt gewesen, er hat nur einmal richtig zugelangt, bam, da lag der Angreifer da. Nichts mehr von Aggression, da lag da wie, ein nasser Sack, keine Ahnung. Wo ich das gehört habe, das finde ich so cool. Würde ich mich das genauso zutrauen? Würde ich genauso dazwischen gehen, wenn sowas passieren würde? Man hört das manchmal, ne? Wenn sowas passiert, dass Menschen sich auf Abstand halten. Ja, ich habe gesagt, dass das Thema für die Predigt sein sollte, so Gottes Plan für diese Welt. Und habe ich gemerkt, das ist so groß, ich muss das einschränken. Ich habe so gemerkt, was lässt Gottes Herz höher schlagen? Sag mal das so auf Deutsch. Was ist es, was Gottes Herz höher schlagen lässt? Manchmal passiert ja was im Leben und dann merkt man, das Herz fängt plötzlich an, schneller zu schlagen. Ne, das kann Vorfreude sein, das kann Freude sein, manchmal auch Angst oder so. Ne, aber manchmal passiert sowas. Und das war zum Beispiel die Geschichte, die ich eben erzählt habe. Das hat mein Herz höher schlagen. Ich war, wow, was für eine Geschichte. Und was lässt Gottes Herz höher schlagen? Bei der Vorbereitung habe ich wieder überlegt, auch was sind Gottes Interessen? Und sind meine Interessen die gleiche wie Gottes Interessen? Oder habe ich andere Interessen? Viele von euch, die Gottes Wort kennen, die Bibel kennen, kennen den sehr bekannten Bibelvers. Das ist mit der bekannteste Vers aus der Bibel, würde ich fast sagen. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Das ist eine Leidenschaft Gottes. Er liebt diese Welt. Und diese Welt ist ein großer Haufen Chaos. Man denkt manchmal, es kann nicht schlimmer werden. Und es passiert trotzdem. Die ganze Welt brodelt, es wird immer schlimmer. Andererseits überrascht es mich ja nicht, weil ich die Offenbarung lese oder das Buch Daniel, überrascht es mich nicht. Trotzdem schockiert es einen. Aber Johannes 3 steht, Gott liebt diese Welt. Er hat eine Leidenschaft für diese Welt. Er hat eine wunderbare Schöpfung hingeknallt. Gott hat so viel Wunderbares in diese Schöpfung hineingelegt. Und wir Menschen sind sogar noch die Krönung obendrauf. Die kann man teilweise gar nicht verstehen, wenn man sieht, was wir daraus gemacht haben. Gott liebt diese Welt. Dann frage ich mich, was liebe ich? Ich liebe mich selbst. Das ist gar nicht so schwer. Ich frage mich, wo liegt meine Leidenschaft? Ich habe, glaube ich, euch schon mal eine Geschichte erzählt. Ich erzähle den öfter. Es ist eine Geschichte, die mich selbst betrifft und die mich nach wie vor extrem viel Schmerzen bereitet. Ich habe 2,5 Jahre zu See gefahren mit einem Missionsschiff. Ich war als Matrose da tätig und musste deswegen auch Wache schieben. und musste an der Gangway stehen, damit da nicht unerwünschte Leute an Bord vom Schiff kommen. Und ich hatte meine Wache von 12 Uhr nachts bis 4 Uhr morgens. Und mir ging es in der Zeit nicht gut. Und wir hatten an dem Tag sehr viele Besucher gehabt am Schiff. Wir hatten einen Büchermarkt auf dem Schiff. Wir haben viele christliche Bücher, aber auch viele Schulbücher, wissenschaftliche Bücher, über 4000 Titel konnten wir da so verkaufen an Menschen. Wir haben viele missionarische Tätigkeiten haben wir gemacht auf dem Schiff und von dem Schiff aus. Aber auch die normale Arbeit auf dem Schiff musste gemacht werden. Deswegen hatte ich Gangway Watch, also die Wache an der Gangway. Und ich war sehr mit mich selbst beschäftigt. War wahrscheinlich behörlich zu gange mit Selbstmitleid. Das geht immer ganz schnell. Und irgendwann werde ich aus meinen Gedanken gerissen und da stehen zwei kleine Jungs. So um die 8 und um die 6. Zwei Brüder. Ja, der Hafen, den Park, wo wir lagen, alles war menschenleer. Das war um 2 Uhr, 3:30 nachts war das. Und die standen unten an der Gangway und haben mich gefragt, ob ich was zu essen hatte für den. Und ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich gesagt habe, nein. Sie haben nicht nach Geld gefragt. Sie haben einfach nur nach ein bisschen Essen gefragt. Und ich habe nein gesagt. Und meinte, dass ich damit sogar in Recht wäre. Und die Jungs sind gegangen. Dabei hätte ich mich nur umdrehen müssen, einmal die Treppe runter. Da war der Kelly, wie nennen sie der Kombüse oder wie heißt das? Und hätte mich da was zu essen holen können. Ein paar Scheiben Brot, ein bisschen Marmelade oder was. Ich hätte mir einfach da was holen können. Aber ich war zu faul, ich war zu bequem und zu viel mit mich selbst beschäftigt. Und die Jungs sind gegangen. Alles drehte sich nur um mich. Natürlich haben wir auf diese Schiffszeit habe ich auch Highlights erlebt. Wir haben viele Einsätze gemacht. Wir sind in Krankenhäuser, Waisenhäuser, Altenheime. Ich erinnere mich, in Brasilien sind wir in ein Kinderkrankenhaus auf die Station gegangen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch. Das war eine Kinderstation. Die Kinder hatten Krebs und da konnte man nichts mehr machen für den. Und da haben wir ein Programm gemacht, ein Evangelisationsprogramm. Wir haben ein wundervolles Programm. Und ich erinnere mich an den einen Jungen. Komplett nur noch Haut und Knochen. Er konnte kaum noch stehen. Aber wir in seine Augen geleuchtet haben, wo wir ihm über Jesus erzählt haben und dass Jesus ihn liebt. Ich erinnere mich an Liberia, wo wir das erste Schiff waren, wo es eingelaufen ist, nach 8,5 Jahren Bürgerkrieg. Wo jeder, den ich da getroffen habe, mindestens ein Familienmitglied im Bürgerkrieg verloren hatte. Ich erinnere mich, dass wir in diesem Land, in Liberia, in ein Heim gegangen sind von Mädchen, die von den Rebellen gefangen genommen worden sind, damit Väter und Brüder sich die Rebellen anschließen. Falls sie das nicht machen wollten, wurden die Mädchen die Hände abgehackt. Und dieses Heim war voller Mädchen ohne Hände. Um die 20.000 Kinder sterben jeden Tag an Hunger, weil ihre Eltern sie nichts zu essen geben können. 1,5 Millionen Menschen in dieser Welt haben keine Chance auf medizinische Versorgung. Hunderttausende Kinder schlafen unter Brücken und in Pappkartons. Wie können diese Menschen jemals von Gottes Liebe erfahren? Was ist Gottes Plan? Was ist Gottes Plan mit dieser Welt, die in Chaos versinkt? Und ich sage jetzt mal ein bisschen krass. Wir sind Gottes Plan. Wir sind Gottes Plan. Wir als Kinder Gottes sind Gottes Plan für diese Welt. Und Gott hat keinen Plan B. Ich schlage mal kurz Matthäus 25 auf, ab Vers 34. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an, denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich durstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidete mich. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten zu ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und kamen dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Oder Lukas 14, ab Vers 12. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, das kommt aus dem Gleichnis, Und Jesus spricht dann: Wenn du ein Mittag- oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und die Vergeltung zuteil werdet. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Also ich merke, wenn ich Gottes Wort lese, dass er Gott einen Plan hat für diese Welt, in diesem Chaos, und dass wir das sind. Gott geht seinen Weg mit dieser Welt und Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Gott wünscht sich und möchte, dass wir Teil werden von seinem Wirken in dieser Welt. Ich hatte neulich, Anfang der Woche, ein Gespräch mit einem Nachbarjungen, der ist auch so Mitte 30, der sagte, ja, was er nicht so versteht, dieses ganze Leid in der Welt, warum Gott da nichts gegen tut. Gott, warum tust du nichts? Und ich habe das auch zu ihm gesagt, was ich schon öfter sage, vielleicht müssen wir Angst haben, dass Gott uns die Frage stellt, warum tust du nichts? Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Welt. Wir gehören zu den reichsten Menschen dieser Welt, wenn wir hier sitzen. Ich weiß, wir leben auch nicht in einfachen Zeiten und viele haben Angst vor dem kommenden Winter und wissen nicht, wie es weitergehen soll mit den Energiekosten, mit Strom und Gas und Öl. Wie wird das werden? Viele machen sich große Sorgen. Und trotzdem dürfen wir die anderen Menschen, denen es schlechter geht als wir, nicht aus den Augen verlieren. Eine zweite Leidenschaft Gottes, die ich so entdeckt habe, ist, dass Gott Ungerechtigkeit hasst. Gott hasst Ungerechtigkeit. Und eine der ersten Sachen, die ein kleines Kind lernt zu sagen, ist, das ist aber ungerecht. Musst du mal darauf achten. Das lernt ein Kind sehr früh zu sein. Das ist aber ungerecht. Und wir versuchen das bis heute auch unsere Kinder klar zu machen. Es ist kaum möglich, es jedem recht zu machen oder Gerechtigkeit herzustellen. Es ist so schwer für uns Menschen. Gott hasst aber Ungerechtigkeit. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ist dann Ungerechtigkeit? Ist das, wenn mir jemand wieder die Vorfahrt nimmt, dann kann ich völlig ausflippen. Ja, das ist total ungerecht. Aber es ist auch immer so an der Kasse, dass ich natürlich genau die Schlange erwischt habe an der Kasse, wo die Leute alle meinen, mit Kleingeld bezahlen zu müssen und du stehst ewig an. Ich habe immer genau die. Und jedes Mal denke ich, ich stelle mich jetzt nicht da an, wo ich, sondern die anderen. Und es passiert trotzdem das Gleiche. Und ich fühle mich total ungerecht behandelt. Aber hier geht es um was anderes. Wenn Gott Ungerechtigkeit hasst, dann geht es um Missbrauch von Macht, um Schwächeren zu nehmen, was denen gehört. Die Nahrung, die Freiheit, ihre Rechten, ihre Lieben, ihre Arbeit oder sogar das Leben. Wie sieht das aus in dieser inzwischen, soll man sagen, fürchterlichen Welt? Ich denke an den 8-jährigen Jungen, der 14 Stunden am Tag in der Steinfabrik arbeiten muss in Indien. 7 Tage die Woche. Und noch 70 Jungen mit ihm. Oder die 10 bis 15 Millionen Kinder, die als Arbeitssklaven gehalten werden, alleine schon in Indien. Enorm hohe Dunkelziffer. Keine Schule, keine Freizeit, kein Spielplatz, keine Familie, keine Liebe und Geborgenheit. Wie werden sie jemals Gottes Liebe kennenlernen wollen? Und dann lesen wir das Neue Testament, lesen Gottes Wort, hören Jesus reden und Gott sagt, ihr seid mein Plan. Ich möchte, dass ihr euch einbringt. Stehen wir dann auf und klatschen in die Hände und sagen, Gott, das ist ein super Plan. Oder sagen wir, Moment mal, Gott, das meinst du bestimmt anders, oder? Das ist bestimmt falsch übersetzt, oder? Ich meine, Gott, du hast viele gute Ideen, aber das ist jetzt eine ganz schlechte. Das ist wirklich, das muss ich jetzt echt mal sagen, dass wir dein Plan sind, das ist eine schlechte Idee. Wo sollen wir da noch anfangen in dieser Welt? Ich habe doch keine Kraft. Ich bin doch krank. Ich habe kein Geld. Ich weiß nicht, wie gut ihr bewandert seid in der Bibel, aber es gibt diese wunderbare Geschichte, Speisung der 5000. Und Jesus hat gepredigt. Predigt so lange, dass irgendwann die Jünger sagen, hey Leute, wir müssen was unternehmen. Und die Jünger haben eine Idee. Die sagen, Jesus, du musst jetzt aufhören, weil die Leute kriegen Hunger. Schick sie nach Hause, schick sie in die Dörfer. Jetzt sind die Läden noch offen. Jetzt kannst du noch was kaufen. Jetzt kannst du noch was zu essen holen. Also Jesus, Schluss machen. Was sagt Jesus dann zu seinen Jüngern? Gebt ihr denen doch zu essen. Komm Jungs, her. Gebt ihnen zu essen. Und die Jungs waren ja junge Jungs, ne? So um die 15, 16, 17 Jahre. Petrus war vielleicht 19 oder 20, aber viel älter waren sie nicht. Aber Jesus, hey, das sind über 5000. Übrigens fehlt uns das Kleingeld. Also Jesus, die Sache liegt wieder bei dir. Die Jünger sahen die gigantische Aufgabe und dachten, das kann nichts mit uns zu tun haben. Aber was sagt Jesus dann? Er sagt, aber Jungs, was habt ihr denn? Ja, da ist so ein Knirps, der hat 5 Brot und 2 Fische. So Brötchen, ne, so helle Brötchen und 2 Sardinen. Andreas, sein Jünger Andreas sagt, das ist ziemlich wenig für so viele hungrige Menschen. Also, ja, aber Jesus hat gesagt, was habt ihr denn? Und sagt, dann gib mir das. Und sie geben diese 5 Brötchen und die 2 Fische Jesus. Und die ganze Menge wird satt. Jesus fragt seine Jünger, ihm alles zu geben, was sie haben. Und Jesus übernimmt die Verantwortung, ein Wunder zu tun. Er hat seine Jünger nicht gefragt, ein Wunder zu tun, sondern ihm alles zu geben, so dass er ein Wunder tun kann. Was ist mit den krebskranken Jungen aus Brasilien? Was ist mit den Mädchen in Liberia? Was ist mit der 8-jährigen Jungs aus Indien mit seinen 70 Kumpels? Was ist mit den ganzen Kindersklaven? Christen haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben ihre Jobs aufgegeben, Familien hinter sich gelassen, Häuser verkauft und haben gemerkt, wir müssen was tun. Nicht reden und beten, Gott, mach du mal, sondern wir müssen was tun. Und dadurch konnten wir den krebskranken Kindern in Brasilien Gottes frohe Botschaft, Gottes Liebe beibringen. Die Mädchen in Liberia waren in ein Heim untergebracht. Das ist überwältigend. 60 Mädchen singen auf Englisch natürlich das Lied, ich hebe meine Hände hoch. Ja, sie stehen da, aber ohne Hände. Und trotzdem loben sie Gott, weil Christen dieses Heim aufgemacht und diese Mädchen aufgefangen haben. Die Jungs in Indien, in der Steinfabrik, sind durch eine eigene Organisation, wo meine Schwester und ihr Mann mitgearbeitet haben, befreit worden aus der Sklaverei. Durften zurückkehren zu ihren Familien oder wurden sonst in Heimen aufgefangen. Meine Schwester hat dann in Malawi später bis vor kurzem ein Safe House aufgebaut für Frauen und Mädchen, die gezwungen worden sind, in der Prostitution zu arbeiten. Und diese Mädchen, diese jungen Frauen durften über Gottes Liebe erfahren für sie. Wenn wir nochmal zurückdenken über diese 5 Speisung der 5000, wo ich mal von ausgehe, dass es mehr als 10.000 Menschen waren, da habe ich auch gedacht, es wäre doch viel einfacher und schlauer gewesen, wenn Jesus gesagt hat, es soll Manna regnen, wie in der Wüste. Ja, dann hätte Jesus kein Zauberspruch, aber hätte was gemacht, seine Hand gehoben, Manna wäre runtergefallen. Leute hätten einfach stehen und sitzen bleiben, wo sie waren, hätten essen können und währenddessen hätte Jesus weiter predigen können. Warum hat Jesus das nicht gemacht? Ich denke manchmal, Jesus wollte vor den kleinen Jungen einen unvergesslichen Tag machen. Der Junge hatte 5 Brote und 2 Fische. Was meinst du, was der gesagt hat, wo er abends zu seiner Mutter nach Hause kam? Herr Mama, hör Mama, was Jesus mit meinem Lunchpaket gemacht hat. Das war ein unvergesslicher Tag für den Jungen. Oder sagt Jesus einfach damit, Leute, seh mal, was ich mit deinem Pausenbrot machen kann. Was heißt das für uns? Vielleicht nochmal ganz konkret hinzuschauen, wo Gottes Leidenschaft liegt, sein Herz zu entdecken und ihm das zurückzugeben, was er uns gegeben hat, sodass die Verfolgten, sodass die Gefangenen, die Geschlagenen, die Vergewaltigten und missbrauchten Menschen die Güte und die Liebe Gottes entdecken dürfen. Ich habe euch schon mal eine Liste mitgebracht und vorgelesen, aber ich setze auf eure Vergesslichkeit. Das ist eine meiner Lieblingslisten, die habe ich hier schon mal vorgelesen. Was überlegst du noch? Juda hatte Inzest begangen. Josef war misshandelt worden. Mose war ein Mörder. David und Paulus ebenfalls. Deborah war eine einzige Frau. Gideon hatte Angst. Samson hatte lange Haare. Und Jafets Mutter war eine Hure. Hoseas Frau war eine Prostituierte. David war zu jung. Jeremia und Timotheus ebenfalls. David hatte einen Nervenzusammenbruch und eine Affäre. Elia war selbstmordgefährdet und Jeremia war depressiv. Jesaja musste nackt predigen. Jona ist davongelaufen. Naomi war eine Witwe. Hiob wurde von Satan angegriffen. Johannes aß Heuschrecken. Petrus verleugnete Jesus. Johannes war selbstgerecht und die junge Jesus sind eingeschlafen. Matthäus war ein Dieb. Simon war ein Fanatiker. Nathanael war ein Zyniker. Thomas zweifelte. Martha machte sich immer Sorgen. Maria war faul. Maria Magdalena war von Dämonen besessen. Der kleine Junge hatte nur 5 Brote und 2 Fische. Die samaritische Frau hatte viele Geliebte. Zachäus war zu klein. Das Fohlen, worauf Jesus ritt, war ein Eselsfohlen und einige seiner Jünger ebenfalls. Paulus saß im Knast, er war Single und ein schlechter Redner. Philippus war plötzlich verschwunden. Timotheus hatte Magengeschwüren, Lazarus war tot. Und was ist deine Ausrede? Gott möchte und kann jeden von uns gebrauchen. Es gibt viele Menschen mit einem schlechten Selbstwert, so genau. Ich weiß, da leiden viele. Ich selber habe auch lange, lange darunter gelitten und teilweise immer noch. Aber ich weiß auch, dass Gott mir vieles gegeben hat, was ich einsetzen darf, kann und soll, um einen Teil von dieser Not in der Welt zu lindern. Sei es auch nur so, mit den Nachbarn zu reden, die alle anderen links liegen lassen. Und ich habe auch gemerkt, wir gucken ja auch noch unsere Stromkosten und Gaskosten bei uns im Haus. Die Kinder kriegen jedes Mal wieder zugesagt, dass sie nicht so lange duschen dürfen. Wir wollen ja Gas sparen, ne? Und bloß Licht aus, wenn du das Zimmer verlässt. Und ich habe mal ein bisschen weitergedacht. Was ist es, wenn das wirklich immer so weitergeht? Wo werde ich anfangen, meine Ausgaben zu kürzen? Ist das unser Patenkind aus Uganda? Ist es das Taschengeld von den Kindern? Ist es meine finanzielle Unterstützung der Gemeinde? Wo fange ich an zu kürzen? Oder bin ich selber bereit zu sagen zu meiner Frau, du brauchst von mich keine Schokolade mehr kaufen. Ich liebe Schokolade. Und ich liebe Cola. Dann sage ich, nee, ich kaufe mir keine Cola mehr. Wo fange ich an? Es sind häufig so kleine Sachen, wo wir anfangen können. Und natürlich sollen wir beten für alle Missionsgesellschaften dieser Welt, alle gute Arbeiten, die da sind. Ja? Und wir sollen sie auch unterstützen. Ja? Aber ich glaube, wir sollen aufpassen zu sagen, Gott, jetzt tu mal. Du bist doch der Mächtige, du bist. Aber ich habe manchmal Angst davor, dass Gott uns die Frage stellt, dass Gott sagt, hey, tu du doch mal. Ich habe dir so viel gegeben. Tu du doch. Und das ist für mich im Moment sehr herausfordernd. Weil meine Frau und ich, wir kommen beide aus der Mission, haben immer gesagt, wir wollen immer offen sein vor Gottes Weg. Aber es ist sehr gefährlich, das merken wir. Also es ist sehr spannend. Gottes Leidenschaft ist seine Liebe für diese Welt. Und er hasst Ungerechtigkeit. Er möchte uns mit hineinnehmen. In sein Wirken in dieser Welt. Machst du mit? Amen.